Ihr Lieben, leider hatten wir ab der Hälfte der Podcast-Folge technische Schwierigkeiten, weswegen die Folge abgebrochen ist. Deswegen kann sich die zweite Hälfte ein bisschen anders anhören, aber ich hoffe, sie gefällt euch mindestens genauso gut.
Paula Lambert, Sophia Thiel, vier Brüste für ein Halleluja.
Herzlich willkommen, ihr kleinen geilen Schweinchen, ihr Phobies aller Welt.
Jawohl, so schaut's aus. Woo! Ich finde immer so geil, wie du unsere Community benennst. So Zuckerschnäuzchen, geile Schweinchen, aber Phobies ist ja unser Community-Name.
Ja, ich finde, sie sind aber noch so viel mehr.
Ja, auf jeden Fall. Aber Phobies finde ich super.
Ja.
Four Boobies.
It's so cute.
Ja. Was ist bei dir so passiert die letzte Zeit?
Ich habe echt ruhige Wochen. Das liegt daran, dass ich mich in einem Zustand der Verzweiflung befinde.
Ach so, gleich.
Ja, weil und ich weiß, ihr seid super sweet, dass ihr mir ständig Erinnerungen schickt, auch GIFs, Memes, was auch immer, dass ich dieses vermaledeite Buch endlich zu Ende schreibe.
Gott, the I'm on it.
Ja. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe so viel Kram. Mhm. Und ich habe jetzt auch einen Teenager, von dem ich ahne, dass wir das mit dem Abitur einfach mal streichen können.
Oh, scheiße.
Und das ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm, bloß was mache ich mit dem? Oder er mit sich? Naja, sonst ist mir nichts passiert. Ich habe Besuch gehabt von Christian am Wochenende. Wir haben uns geliebt und dann sind wir wieder auseinander. Und er hat es geschafft, einen ganzen Brotlaib aufzuessen. Einen ganzen Brotlaib zum Frühstück.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Wie viele Scheiben sind denn das?
Ja, ich habe nicht mitgezählt. 15 vielleicht?
Verarsch mich nicht.
Nein,
echt jetzt?
Wirklich. Ja, hom.
Mit was drauf?
Salziger Butter, ganz wichtig bei ihm. Und dann verschiedene Sachen. Seine Mutter hatte ihm ein Glas Weintraubenmarmelade geschenkt.
Mhm.
Zwei, eins ist mir leider runtergefallen.
Oh,
wollte nicht, dass ich ein neues besorge bei ihr. Jedenfalls, die war richtig gut.
Mhm.
Und das hat dann nochmal, glaube ich, so das letzte Drittel des Brotes gekillt.
Mhm.
Ich habe den Kanten gegessen. Und
du meinst die Scherzerl?
Scherzerl.
Die Kanten?
Knust, hinten, das ja. Gestummelchen halt. Und sonst habe ich aber nicht so viel dazu beigetragen, dass dieses Brot gekillt wurde, ehrlich gesagt.
Ja, krass.
Und ich bin erstaunt.
Nicht schlecht, da passt was rein in den Kerl, auf jeden Fall.
Ja. Ich will immer noch, dass ihr zusammen Sport macht.
Warum? Damit er mal eingeschüchtert wird? Damit er mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird?
Das hast du gesagt, aber ja.
Wie du lachst. Das mache ich sehr gerne. Ich mache ihn gerne kaputt. Ich mache Männer generell gerne kaputt.
Na.
Doch, es ist wirklich so. Ich war jetzt auch neulich, ich hatte so ein Community-Wochenende, wir waren Go-Kart fahren.
Mhm.
Und wir waren so eine Mädelstruppe und ich bin beim Go-Kart-Fahren ein bisschen übereifrig, sagen wir es so. Ich liebe Go-Kart-Fahren und schnell Autos fahren generell.
Mhm.
Ist in so einem regulären Straßenverkehr jetzt nicht so wirklich von Vorteil. Aber da war eine große Männergruppe, mit der wir mitgefahren sind. Also wir hatten jetzt nicht die Bahn für uns alleine und ich habe alle überholt. Ich bin Erste geworden.
Gut.
Und ich liebe das, wenn Männer blöd gucken. Ja, und die haben mich, weil das Ding ist, es gibt ja verschiedene Fahnen, haben verschiedene Bedeutungen. Und blau, wenn die blaue Fahne gehisst wird, heißt es bitte überholen lassen.
Ja, genau.
Und die ganzen Männer haben die blaue Fahne bekommen und ich habe mich des Todes gefreut. Und dann am Ende haben sie gesagt so, Respekt, sind sie hergekommen? Und ich so, ja. Genau so und nicht anders.
Finde ich sehr gut. Ich werde immer Letzte, weil ich mich nicht so traue, um die Kurven zu gucken. Also ich gucke, ich traue mich nicht zu heizen. Christian hingegen ist sehr guter Kartfahrer. Also es würde mich schon mal, der direkte Vergleich würde mich dann doch auch interessieren, auch in diesem Bereich.
Ja. Ja, das ist dann wirklich, da springt bei mir auch so dieser Wettkampfgedanke an und so. Und ja, also auch im Training und so, da gibt es so ein Mädel, mit der ich im Gym so ein bisschen immer so grüße. Und die weiß schon, wenn ich wieder mit Jungs halt quasi trainiere, also neulich war doch Christian wieder da.
Also ein anderer Christian.
Krömer, genau, unser Christian.
Der Spezi mit den zwei schönen Augen.
Richtig, genau. Und
also die meisten haben zwei Augen, aber er hat heterochromatic heißt
es. Ich glaube, ein grünes und ein blaues, oder was, ein braunes und ein blaues? Nee, grün und blau.
Genau, ja, grün-braun, glaube ich. Auf jeden Fall, also wenn man zwei verschiedene Augenfarben hat, so wie David Bowie halt.
Ja, genau, ganz Besonderes.
Und der Chris ist sowieso ein süßer Typ.
Ja, Was willst du mir sagen? Also Augenzwinker.
Ich fände, ihr werdet ein putziges Paar.
Putzig?
PP.
PP, putziges Paar.
Und der ist ja auch Bayer. Was?
Ich weiß schon, aber Nürnberg, da mag ich nicht hin. Tut mir leid. Das muss nicht sein. Naja, ja. Und ich habe auch noch mal jetzt eine Zeit lang nach meinem Spanien.
Warte mal, Moment, stopp, ganz kurz. Ist Nürnberg der einzige Kritikpunkt? Nicht?
Ja, das ist schon ein Red Flag. Das war
nee, der ist ja auch gerne in Berlin, so ist nicht.
Ja, aber ich bin nicht gerne in Nürnberg.
Ja, aber der kann ja nach Berlin kommen.
Ja, jetzt ist er. Ich möchte es auch hier nicht Nürnberg schämen und so weiter. Ist eine nette Stadt, aber irgendwie die Vibes.
Aber wer in Berlin, fändest du ihn gut?
Ah ja, genau, Dino, da nur daran liegt's. Nee, es ist doch voll nett. Aber kumpelt einfach.
Okay, gefriendzoned.
Ah, so kannst du mich gleich wieder dastehen lassen wie so eine doofe Kuh.
Wieso? Nein, das ist okay, wenn du nicht willst.
Ich will gerade momentan, ich weiß nicht, was ich will. So.
Ich neck dich nur.
Ich höre auf diesen Druck auf mich auszuüben.
Ich übe gar keinen Druck, ich finde ihn nur wahnsinnig putzig.
Ja.
Und ihr mögt beide Sport, ihr seid beide süße, knuffige Typen. Naja, egal.
Ja, und,
okay.
Ja, aber da auch Männer, also ich finde es auch da super, eben im Gym auch Männer zum Weinen zu bringen, um das Ganze hier abzuschließen.
Warte, noch nicht abschließen. Ich will nämlich nochmal zum Kartfahren zurück. Vielleicht könntest du mich heimlich trainieren und dann könnte ich meinen Christian überraschen, indem ich ihm einfach die blaue Fahne zeige.
Ja, oder so. Ja, das heißt, was heißt trainieren? Das Ding ist, du musst halt da tatsächlich einfach mutig sein. Also du fängst ja in der ersten Runde, fährst du ja nicht so wie nach der 10. Runde, weil du dich ja immer mehr traust, weniger zu bremsen. Also du versuchst ja immer die Idealroute zu fahren und da halt so wenig wie möglich auf die Bremse drücken, wie es geht. Also eigentlich permanent auf Gas.
Vollgas.
Ja.
Ich habe das mit der Ideallinie, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Weil wenn ich so Ideallinie fahren würde.
Dann bist du Mitte überall.
Nee, kann ich auch damit. Ich würde dann an den gestreiften Sachen lang fahren, eng. Aber dann haut's mich in den Kurven teilweise zu weit raus.
Ja, weil du es dann halt quasi noch mit dem Tempo noch nicht so richtig austariert hast. Ja, jedenfalls ich bin auch keine Expertin, mich kann man auch easy schnell unter den Tisch fahren. Also,
na, das werden wir mal sehen.
Doch, doch. Aber das Ding ist, ich habe ja kein Problem, mir weh zu tun. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch dann, wenn du so um die Seite driftest, ist dann das Kart so geschlittert und hat dann so über die Bodenwellen, ist es so gehoppt. So, und dann bin ich so mit meinem Rippen, so mit der Seite so gegen den Sitz geschlagen die ganze Zeit.
Der steinhart ist.
Das war sehr unangenehm, aber ich dachte mir, Hauptsache mich überholt keiner.
Ja.
Da müssen die Schmerzen dann halt auch mal sein, ne? Es ist hier geht es nicht um Spaß, es ist purer Ernst hier
und
bei mir.
Ich bin ja eher so, ach, hui, eine Kurve, hui. Ja, na gut, so gewinnt man halt keine Rennen. Naja.
Ja, aber ich hatte ein schönes Community-Wochenende. Ich habe zu meinem 500. YouTube-Video ein Community-Special gemacht, wo drei Gewinner mich in Berlin besuchen und ein Sophia-Weekend verbringen.
Super, ich habe es beobachtet.
Genau, konnte mal auf Instagram mitverfolgen. Das waren drei super nette Mädels und wir waren bei Lululemon, durften sich ein Outfit aussuchen, weil wir dann ja quasi hatten auch so eine Meditationssession, weil wir dann gemeinsam Beine trainiert haben im Bunker.
Mhm.
Dann waren wir Go-Kart fahren, halt essen und frühstücken und allem drum und dran. Dann haben wir uns einen Horrorfilm angeschaut, Der Exorzist Bekenntnis.
Mhm.
Ist ja auch bald Halloween und ich mag halt Horrorfilme und so, das passt halt
die
perfekt.
Die haben sich bestimmt gefreut.
Ja, mehr oder weniger. Und dann nochmal Abschlussbrunch und es war echt richtig schön.
Ja, sah auch schön aus. Das Einzige, das hat mir Christian auch als Foto geschickt, wo du ihn beigebracht hast. Und das finde ich so eklig, ich muss mal sagen.
Was ist eklig?
Eklig, nicht eklig. Eklig vielleicht auch. Dass so die armen Mädchen mussten sich Proteinpulver pur in den Mund schütten.
Das war kein Proteinpulver, das war ein Booster und das nennt man Dry Scoopen. Hast du noch nie gehört?
Nee, ja, ich kenn's von dir, aber warum sollte man sich trockene Sachen in den Mund stecken?
Ja, weil es halt schneller ins Blut gelangt. Also das, du kannst es trinken mit Wasser, so, dann machst du halt so ein Wasserglas einfach so einen Scoop rein und die Hardcore-Leute, weil es lustig ist in der Pumper-Szene, sag ich jetzt mal, nimmst dir einen Scoop im Mund, schüttest Wasser nach, schüttelst doch deinen Kopf oder spülst eben so wie mit Mundwasser und trinkst es dann. Das ist kein Proteinpulver gewesen, ich mach noch keinen Proteinshake davor, sondern Pre-Workout, Booster,
so,
vorm Beintraining.
Okay, dafür
muss Christian schon eigentlich ein bisschen mehr im Bilde sein, dafür sowas.
Der hat ja mit Kreatin und dem ganzen Krempel auch nichts.
Ach so, das ist ja für ihn schon Stoffen, gell?
Ja. Aber,
sorry.
Garstiges Lachen. Na gut, also ich bin eher für Feuchte im Mund. Egal, macht's, was ihr wollt.
Lasst uns einfach mal so stehen.
Sau. So, also, Entschuldigung, jetzt habe ich die Hunde aufgeweckt. Sorry, Leute.
Werbung. Halleluja.
Es ist Frühjahr, es wird geputzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal denke ich, weniger Chemie ist einfach ein bisschen schöner. Und da gibt es nachhaltige Reinigungsmittel. Und das ist ganz, ganz toll, finde ich. Weil reinigen möchten wir alle, aber umweltschonend und ja, umweltfreundlich. Und da kommt Agent Echo ins Spiel. Das ist unser heutiger Partner. Die haben Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Einfach alle Reiniger, die man sich so vorstellen kann. Und wenn man zum Beispiel, wie ich gerade, ein neues Bad baut und es wirklich alles, inklusive Tiere, voller Staub ist, freue ich mich umso mehr über einen Gamechanger in Sachen Frühjahrsputz. Und die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo sind ein wirklicher Gamechanger. Und wenn ihr die Produkte ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch jetzt den Code merken, ECO4, also ECO, E-C-O und die Zahl 4. Die Produkte eignen sich für den gesamten Haushalt und bestehen aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und die Refill-Konzentrate im Beutel sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht.
Außerdem sind die Produkte vegan und mikroplastikfrei sowie phosphorfrei zum Schutz der Gewässer. Die Flasche inklusive Sprühkopf bestehen aus recyceltem Plastik, auch richtig gut, und haben eine einfache und schnelle Anwendung. Wasser einfüllen, flüssiges Konzentrat hinzufügen, schütteln und fertig. Und jetzt haben wir auch nochmal ein Extra für euch, denn mit dem Code ECO4, also ECO4, könnt ihr jetzt auf agentecho.de 15% sparen.
Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes.
Werbepause beendet.
Also, jetzt aber mal was zu was Schönem. Und zwar, wir sind in der letzten Folge von Pink Oktober, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, das mit euch und dir zu besprechen alles.
Ja, auch die letzte Folge mit Professor Dr. Dr. Seuli war auch sehr gehaltvoll, aber auch eben mit meinem besten Freund, mit Achim und mit Tanja. Wenn ihr da nicht reingehört haben solltet, dann wird es aber jetzt allerhöchste Eisenbahn.
Ja, und das Busenkollektiv kenne ich, weil ich mit Steff zusammen, Teil des Busenkollektivs, ihr lernt sie gleich kennen, eine Love- und Wedding-Agentur habe. Falls ihr heiraten wollt, Glitter Explosion, wir machen Hochzeiten, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Also wir sind in Gründung, aber ja, wird geil, sag ich mal so. So, also, genau, das Busenkollektiv, weißt du was, die sollen einfach selber erklären, was sie sind. Wir haben es gemacht, wie bei Professor Seuli. Wir haben eure Fragen genommen und die denen gestellt, so. Und genau, jetzt fragen wir die beiden, was eigentlich das Busenkollektiv ist. Was können Frauen von und beim Busenkollektiv erwarten? Und wie ist das Busenkollektiv eigentlich entstanden?
Ja, wir sind das Busenkollektiv und sind ein gemeinnütziger Verein, der Angebote für brustkrebserkrankte Frauen machen möchte. Wir haben uns dabei auf die Fahnen geschrieben, den Umgang mit Brustkrebs zu revolutionieren und da quasi einen neuen Umgang reinzubringen und gleichzeitig aber auch betroffenen Frauen Busenfreundinnen an die Hand zu geben. Also dort wirklich Angebote zu machen, die den Betroffenen an den Stellen helfen, an denen sie gerade stehen. Wir sind selbst alle an Brustkrebs krankt und der Verein ist auch aus einer Lehrstelle heraus entstanden. Also, dass wir zwei, die ihn gegründet haben, damals während Corona erkrankt sind, keine Selbsthilfegruppen stattgefunden haben, kein Austausch unter Brustkrebserkrankten stattgefunden hat. Und wir gesagt haben, das kann gar nicht sein. Wir müssen dem irgendwie was entgegensetzen. Und dann ein digitales Austauschformat, die Titty Talks, gegründet haben und dann einfach einen total großen Zulauf hatten und gesagt haben, okay, dann müssen wir da irgendwie noch mehr draus machen und mittlerweile sind wir nicht mehr zu zweit, sondern eben zu zehnt und haben ganz verschiedene Angebote, also von Fotoprojekten, von Workshops, von digitalen Austauschformaten wie den Titty Talks, aber eben auch einen Instagram-Kanal, mit dem wir Frauen vernetzen, also um einfach wirklich Brustkrebserkrankte an einen analogen oder auch digitalen Tisch zu bringen, miteinander ins Gespräch zu bringen und allen Frauen das Gefühl zu geben, du bist gerade nicht alleine mit deiner Krebserkrankung, sondern wir sind für dich da, mit dir da, wir gehen diesen Weg mit dir gemeinsam.
Ich lieb's komplett. Titty Talk.
Titty Talk.
Wie cool ist das denn?
Ich habe total vergessen zu sagen, die beiden Frauen, die wir hören, sind Rea und Steff. Das war jetzt gerade Rea. Und ja, Titty Talk, ich glaube, man darf, oder Arne, man darf in der ganzen Situation eben seinen Sinn für die Freuden des Lebens auch nicht verlieren und den Humor und vor allem das Wissen, dass man nicht alleine ist oder wenn man niemanden hat, nicht alleine sein muss, ne? Weil man sich zum Beispiel an das Busenkollektiv mit zwei U übrigens, das ist dann grafisch wie so zwei Brüste, wenden kann.
Ja, wir verlinken das aber auch nochmal für euch in den Shownotes. Wir haben wieder auch wieder von euch super viele Zuschriften auch bekommen. Also Grüße und Mut an alle auch Erkrankten und Angehörigen, die sich da auch von den letzten Folgen auch so abgeholt gefühlt haben. Mhm. Und jetzt als nächste Frage, die hat mich Frieda gestellt. Wie hat sich die Erkrankung auf eure Partnerschaft ausgewirkt? Hat sich euer Freundeskreis dadurch verändert?
Ich fange vielleicht mit der zweiten zuerst an. Der Freundeskreis hat sich dahingehend verändert, dass viele Freundschaften enger geworden sind, obwohl man getrennter war durch Corona. Man hatte ja quasi weniger physischen Kontakt und hat sich nur noch digital quasi getroffen. Aber es fanden, also gerade mit meinen besten Freundinnen, das ist super eng geworden. So, war auch total schön zu sehen. Also das war jetzt ein echter Gewinn nochmal an der ganzen Scheiße, die da passiert ist. Ja, wie dort einfach nochmal Nähe, ganz viel Nähe entstanden ist. Und auf partnerschaftlicher Ebene würde ich sagen, das ist eine Situation, die ist nicht einfach. Die muss man irgendwie erstmal meistern können in so einer Partnerschaft. Das haben, also sage ich jetzt für uns, haben wir gut hingekriegt, so, aber eben auch nur durch immer wieder aneinander dranbleiben, miteinander sprechen, miteinander überlegen, was heißt das jetzt genau, wie wollen wir denn gemeinsam durch die Krankheit gehen, was ist denn unsere Vision davon, wie wir das jetzt hier hinkriegen, die Scheiße, die wir da jetzt an der Backe haben, noch mit Corona und überhaupt. Ja, also es ist einfach echt nochmal, ich finde, schon eine dicke Baustelle für würde es jetzt gar nicht nur auf Partnerschaft, sondern auch auf Familie beziehen, die man da irgendwie handeln muss.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe keine Partnerschaft mehr. Weiß aber nicht, ob das nur an dem Krebs lag. Also der Krebs hat uns auch zusammengeschweißt, aber kurz danach haben wir uns getrennt, was aber auch gut war, jetzt so im Nachhinein. Und zum Freundeskreis, das kann ich genauso bestätigen, wie Rea gesagt hat. Ich glaube, also bei mir sind auch so ein paar Freunde weggefallen oder weggerutscht, die damit einfach nicht so umgehen konnten und ich nicht die Kapazität hatte, die auch noch aufzufangen. Und was passiert ist, ist, dass ganz, ganz viele Busenfreundinnen dazugekommen sind durch die Vernetzung auf Instagram und durchs Busenkollektiv und so. Also das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja viel mehr Freunde als vorher.
Das stimmt, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber genau, ich würde auch sagen, Leute, die man am Anfang nur online konnte, mittlerweile auch in Präsenz gesehen hat und noch genauso mag wie damals, also ich würde auch sagen, ich habe deutlich mehr Freundinnen als vorher.
Und halt auch auf so anderer Ebene, ne? Mhm. Also dass man, wir haben mal gesagt, wir kennen unseren Zyklus und unsere Tumorformel und irgendwelche Blutwerte, aber wissen nicht mal, ob derjenige verheiratet ist oder diejenige verheiratet ist, weil wir auf ganz anderer Ebene kommuniziert haben, ganz tief und ganz innig schon und so. Ja, ganz andere Erfahrung, weil man sich ja sonst immer anders kennenlernt, so langsam rantastet und dann, es war so von ganz
Zack,
tief
rein.
Zu, ja, genau. Ja.
Das ist natürlich, das hört sich total gut an. Wie würde sich, glaubst du, dein Umfeld verhalten? Also was denkst du, also heißt das eher, weil ich stelle mir gerade vor, wie meine Familie tatsächlich reagieren würde.
Ja, ich glaube, ich hätte keine physische Unterstützung durch meinen Vater, ist so mein Gefühl. Mhm. Ich glaube, der kann damit, der ist ja Arzt, ich glaube, der würde eine Menge so sachliche Hilfe geben und wirtschaftliche vielleicht. Aber ich glaube, das, was man dann bräuchte, jemand, der Suppe kocht und so, hätte ich da, glaube ich, nicht. Mhm. Das ist bei dir möglicherweise total anders, denke ich. Und mein Freundeskreis ist eh nicht so voll, weil, also ich habe viele Bekannte und so, aber Freunde wenige. Und die sind auch, da hat sich ein Teil schon verabschiedet, glaube ich, auch durch die Diagnose meines Kindes. so, und der ist sowieso dünn, aber ich bin nicht sicher, also ich wüsste so eine Handvoll Leute, die da wären, und der Rest weiß ich nicht. Also schwer zu sagen, es wäre wahrscheinlich ja nicht so, ich habe nicht so einen Freundeskreis wie meine Freundin Tina zum Beispiel, das ist so eine ganz enge Frauen-Community, sowas habe ich nicht, weil ich auch ja immer zu viel zu tun hatte und so. Und viele konnten eben mit der Einschränkung meines Sohnes auch nicht umgehen.
So, verstehe ich auch nicht.
Die haben sich dann irgendwie da verabschiedet.
Krass. Ich habe es im kleineren Rahmen oder auf einem anderen Level irgendwie kennengelernt. Das war bei mir auch so mit Burnout und nicht mehr funktionieren und Depressionen und Essstörungen. Da hat sich auch schon die Spreu vom Weizen getrennt. Also da sind dann sowas wie beste Freunde oder Beziehungen gleich komplett anders.
Ja.
Also da kann ich mir schon vorstellen, deswegen hat sich das bei mir eigentlich schon so ziemlich selektiert. Also habe ich auch mit der Folge mit Achim ja auch drüber gesprochen, weil er hat immer auch sehr oft vom Destillat gesprochen, was dann so übrig bleibt.
Ja.
Und das habe ich da jetzt eigentlich schon so in dem Rahmen auch schon erlebt, dass wenn man jetzt hier nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass dann halt einige Leute da schon schnell das Weite suchen. Aber das, was sie jetzt gesagt haben, hat mich wirklich jetzt sehr, sehr gefreut. Und magst du vielleicht von Vanessa die nächste Frage vorlesen?
Ja. Vanessa hat geschrieben, ich bin selbst betroffen und lebe seit der Behandlung ohne Brust. Gegenüber meinem Partner fällt es mir noch immer etwas schwerer, mich auszuziehen. Oder etwas schwer, mich auszuziehen. Wäre so dankbar für Tipps.
Also Rea und ich, wir haben jeder noch unsere Brüste. Und also ich kann es schwer einschätzen. Ich kann es nachvollziehen, weil meine Brust auf jeden Fall mittlerweile anders aussieht als vorher und ich schon auch eine Weile gebraucht habe, damit umzugehen. Aber so ganz weg sind sie nicht. Vielleicht ist es nochmal ein kleiner Unterschied. So richtig Tipps können wir jetzt der Vanessa gar nicht richtig geben. Das Einzige ist, was wir ihr sagen können, dass sie sich gerne bei uns melden darf, weil wir im Busenkollektiv Frauen haben, die sich für eine beidseitige Mastektomie entschieden haben, und die haben bestimmt ganz spannende, gute, wertvolle Tipps.
Ist sicher, es gilt ja für jede Lebenssituation, such dir Leute, die einen ähnlichen Erlebnishorizont haben,
ja,
weil die möglicherweise Erkenntnisse haben, die ja dir noch nicht so untergekommen sind.
Mhm.
Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass der liebevolle Blick eines Partners oder Partnerin da total heilend sein kann, weil man macht sich selber viel mehr einen Kopf, als die meisten anderen es tun.
Ja.
Und zu lernen, diese Neuausrichtung des Körpers anzunehmen und zu lieben, ist sicher der absolute Schlüssel ins Glück da, ne?
Ja, und vielleicht auch hilft es, die Transparenz, das auch irgendwie, was hoffentlich schon auch offen angesprochen wird, so in der Partnerschaft. Ich fühle mich unglaublich unwohl damit. Mhm. Ich habe Probleme, mich auszuziehen, weil dadurch kann auch schon einiges quasi geklärt werden, wenn der Partner sagt so, ich liebe dich von ganzem Herzen, du bist wohl genauso wunderschön, so wie du bist, mit Brust und auch ohne. Und dann, dass man einfach da schon die Katze aus dem Sack einfach lässt.
Ja. Ja, und Sexualität ist ja meistens dann auch noch so ein Thema, ne? Bin ich jetzt noch vollwertige Frau und so weiter? Das sind so Fragen, die ich so mitgekriegt habe, dass die sich gestellt werden. Natürlich.
Ja.
Natürlich bist du das.
Wir haben ja vor Ewigkeiten haben eine Folge aufgenommen, was ist männlich und was ist weiblich? Mhm. Das kann man jetzt auch nicht an Brüsten festmachen. Es gibt ja auch Männer mit flacher Brust, aber auch mit Brüsten, oder so, sag ich jetzt mal. Und es ist ja so, jede Körperform ist ja so individuell unterschiedlich. Deswegen kann man das ja gar nicht sagen, das ist jetzt männlich oder das ist jetzt ist explizit weiblich. Also auch von der, so von also Geschlechtsteil ausnehmend.
Ja, es geht ja ums Feeling, ne?
Ja.
Was man so innen drin hat und wie man das selber für sich interpretiert. Aber klar,
genau.
Also. So,
nächste Frage kommt von Doris. Ich bin Angehörige einer Brustkrebspatientin. Wie kann ich Sie als Außenstehende besonders unterstützen? Beziehungsweise welche Art von Support hat euch besonders gut getan in der schwierigen Zeit und danach? Do's and Don'ts.
ganz dünnes Eis. Also ich finde es super, dass so eine Frage kommt, weil das, glaube ich, ganz vielen im Kopf rumgeht und ganz viel Ängste auch schürt, dass man da was Falsches tut oder Ähnliches. Also von daher finde ich das total klasse, das zu fragen. Und gleichzeitig ist es so schwierig, das zu beantworten. Also ich glaube, es gibt keine Antwort, die für alle passt, sondern ich glaube, man kann da, wenn man sehr empathisch rangeht und immer wieder fragt, was brauchst du vielleicht, oder ein bisschen versucht, das rauszuspüren, das ist schon mal ein guter Punkt. Aber es gibt nicht so eine Sache, die man auf jeden Fall immer machen kann und die gut ankommt. So. Ich kann für mich sagen, also mir hat es einerseits gut getan, wenn Leute gefragt haben, was könntest du jetzt gebrauchen? Ich wusste es aber oft auch gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was mir hätte helfen können, wie man mich hätte unterstützen können. Und fand es dann einfach voll cool, wenn Leute was gemacht haben, woran ich erkannt habe, wie sehr sie gerade an mich denken, ja, wie sehr sie mich lieben, wie sehr sie für mich da sein wollen. Ja, also ich erinnere mich noch an eine Aktion, es war klar, die Chemo startet bald und vielleicht kommt ein Geschmacksverlust, davor hatte ich totale Angst. Und dann kam eine Freundin mit ihrem Mann vorbei und die hatten für mich gekocht, gebacken, Marmeladen gekauft, was ich was, und haben gesagt, alles nochmal, was lecker schmeckt, damit du dich dann dran erinnern kannst. Und es war sowas Schönes irgendwie, ne? Und es ist so, also ja, ich glaube, es ist so total individuell, aber vielleicht kann man auch einfach seinem Herz folgen, was man dem anderen gerne Gutes tun würde.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade ein bisschen an unser Bullshit-Bingo gedacht. Weil es einfach, ne, so ein paar Sprüche gibt, die wir nie hören wollen, wie, ach, es sind doch nur Haare, die wachsen doch wieder. Oder es ist doch nur Brustkrebs, ist doch gut heilbar. So viel, was wir immer nicht hören wollten.
Auf jeden Fall sind das so Bagatellisierung letztendlich des Themas. Das wären solche Don'ts, ne? Quasi dem anderen zu vermitteln, ja, ist jetzt nur eine kurze Phase, durch die wir irgendwie durch musst. Ja, es ist gar keine so ganz lange Phase, aber im Zweifelsfall ist die irgendwie lebensverändernd und lebensbedrohend sowieso. Also das ist auf jeden Fall was man nicht tun sollte als Außenstehender. Und gleichzeitig diesen Spagat, trotzdem Kraft und Zuspruch und überhaupt zu verteilen. Also ganz ehrlich, Angehörige von Krebserkrankten ist ein Scheiß-Job.
Ja, das haben wir auch selber gemerkt.
Ja.
Wir haben auch eine Busenfreundin verloren und sind dann auch das erste Mal in diese Angehörigenrolle geschlüpft und waren auch völlig überfordert und haben dann das erste Mal für uns reflektieren können. Ja, wow, das ist gar nicht so einfach. Einer krebskranken oder sterbenskranken Frau den Support zu geben,
ja,
den sie vielleicht braucht. Was soll man sagen? Also, schwierige Frage. Reden ist immer gut. Immer reden, fragen.
Ja. Ja.
Hast du, kennst du dieses Mädchen auf TikTok, die ihre Haare verloren hat durch eine Chemo und dann angefangen hat, sich so Cereals und so Sachen drauf zu kleben, um ihre Eltern zunächst zu necken und dann hat sie ein richtiges Hobby draus gemacht. Die ist zum Glück jetzt okay.
Ach schön.
Also,
ich glaube, ja, auch da einfach, ich glaube, diese Anteilnahme, dass man eben genau das Gegenteil macht, als sich zu distanzieren. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wegzugucken oder wegzugehen oder sich also da komplett rauszunehmen und dass man einfach so kleine Gesten, also ich habe mir damals bei Verena auch immer gedacht, dass ich wie auf Eierschalen laufen muss, weil ich immer Angst hatte, was Falsches zu sagen. Allein zum Beispiel am Telefon zu fragen, hey Verena, und dann halt automatisch, wie geht's? Allein da habe ich schon gedacht, nein! Das war so, ich wollte halt auf gar keinen Fall irgendwie irgendwas Falsches sagen oder Gefühle verletzen oder wie so, keine Ahnung, wie so ein Bauerntrampel einfach da so reinmarschieren. Und manchmal bin ich ja, kennst mich ja, manchmal habe ich nicht die richtige Wortwahl, aber nicht aus einer bösen Intention, sondern weil ich da meine Naivität oder ganz anders denke, sag ich jetzt mal. Und das waren schon, wo ich mir dachte, ja, da habe ich schon mal sehr aufgepasst, was ich sage, wie ich sage. Ja, und wollte sie aber einfach so integrieren, als ob nichts wäre. Also, und ich glaube, das hat Verena auch ganz gut gefallen.
Ja. Naja, wenn es halt echt das Gefühl ist, dann kann man ja sowieso keine Fehler machen. Also, na, das wäre ja dann auch quasi von betroffenen Seite her doof zu sagen, du, das, jetzt hast du mich dies, das nicht gefragt, jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Mhm. Also, ja, es ist ja für beide Seiten eine neue Situation.
Ja.
Steffi fragte, wie geht ihr mit Unsicherheit in Bezug auf Heilung um und wie habt ihr die Hoffnung nicht verloren?
Krasse Frage.
Ich habe keine Unsicherheit. Das ist aber ein innerer Selbstschutz. Also ich glaube, da setzen irgendwelche Mechanismen in meinem Hirn ein, die mir eintrichtern, safe. Und die Hoffnung ist da. Das wird dann massiv erschüttert, wenn, hast du es ja schon gesagt, eine Busenfreundin stirbt oder ein zweites Mal erkrankt oder ähnliches. Dann ist es irgendwie wieder schwierig, diese Mauer wieder aufzubauen, die diesen Selbstschutz irgendwie hält. Aber an und für sich bin ich, glaube ich, ganz gut da drin, sowas gut wegzuschieben. Aber das, ja, das ist ein psychologisches Ding.
Ja, ist ja auch gut. Also ich habe auch die Hoffnung nicht verloren. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also ich immer fast forward, oder? Gucken, dass man durch die Therapien kommt, den nächsten Schritt erreicht, bis man irgendwann fertig ist.
Und du bist ja zweimal erkrankt.
Ich bin zweimal erkrankt.
Trotzdem, ja. Die Hoffnung behalten.
Ja, Tod hat bei mir noch nicht so viel eine Rolle gespielt, zum Glück. Ist ja auch nur Brustkrebs, ist ja gut heilbar. Entschuldigung.
Autsch.
Ja, ich finde das Mindset eigentlich ganz gut, ne? Zu sagen, nee, Tod ist für mich jetzt nicht, ohne das total auszuschließen oder ja, sich davon überraschen zu lassen, aber zu sagen, nee, und das hat Achim ja auch gesagt, dass Verena das so gesagt hat, solange wir leben, kümmern wir uns um das Leben.
Ja.
Ja, das fand ich total wichtig. Und sehr interessant finde ich die nächste Frage von Katrin.
Und zwar, wie kann ich mich mit anderen Patientinnen verbinden, ohne aber durch ihr Schicksal vielleicht noch weiter runtergezogen zu werden? Hat euch der Austausch mit anderen Patientinnen gut getan oder eher weniger?
Das ist auch so ein zweischneidiges Brett, ne? Also man muss das eine wollen, um das andere haben zu können. Oder wie geht der Spruch? Ich glaube, Nähe und Distanz ist da ein ganz großes Thema. Und was wir in unserem digitalen Austauschformat ja anbieten und immer wieder sagen, ist, dass man zuhören kann, dass man sich aktiv beteiligen kann, dass man aber auch jederzeit wieder rausgehen kann und ohne sich rechtfertigen zu müssen. Das muss jeder selber für sich so ein bisschen abschätzen. Ich habe es auch immer so gehandhabt. Ich habe mir sogar einen zweiten Instagram-Account gemacht, einen Krebs-Account, damit ich einfach den irgendwann ausstellen kann, wenn ich keinen Bock mehr auf diese ganzen Krebsgeschichten habe. Und ich glaube, in jeder Phase der Erkrankung hat jede Frau andere Bedürfnisse und braucht andere Informationen und braucht anderen Austausch, sodass es da auch, glaube ich, kein Patentrezept gibt, sondern man ganz individuell für sich selber schauen muss und gut auf sich aufpassen muss. Mhm.
Genau, ich glaube, dieses in sich reinhören, was brauche ich gerade, was tut mir gerade gut oder wo muss ich auch einfach eine Grenze setzen und sagen, dein Schicksal ist nicht mein Schicksal. Ja, so hart es dann manchmal auch ist, aber das braucht es dann manchmal, um weitergehen zu können.
Ja, und an der Stelle auch nochmal gesagt, also wir erleben das auch ganz oft, dass Frauen von uns wissen wollen, welche Frau wie erkrankt ist und wie der Verlauf war. Aber Krebs ist ja so individuell, genau, dass das wirklich eine ganz eigene Geschichte ist, die jede da erleben muss.
Mhm. Krasser Satz. Dein Schicksal ist nicht mein Schicksal. Der hat gesessen.
Stimmt ja auch.
Aber es tut irgendwie weh. Also vor allem bei geliebten Menschen.
Ja, aber ich glaube, anders kann man sich davon überhaupt nicht distanzieren. Und das wäre natürlich Wahnsinn. Das betrifft ja auch jede Form von Beziehung, ne? Dein Schicksal ist nicht mein Schicksal. Sonst begibst du dich in eine emotionale Abhängigkeit. Mhm. Und damit ist tatsächlich niemandem geholfen. Weder dem Betroffenen noch dir selbst. Ne?
Ja, da bin ich ja sehr gut drin. Weißt ja.
Ja.
Ja, ja, aber ich finde es echt stark, wie sie es auch in Worte fassen.
Darum sind Selbsthilfegruppen ja so toll. Also es lohnt sich, sich mit anderen Betroffenen zusammenzuschließen, damit du weißt, diese Erfahrungen, die du machst, die sind nicht solitär, trotzdem individuell, ja. Aber ich habe jemanden, der mich versteht, so, weil die Person Ähnliches durchgemacht hat.
Ja.
Und das gibt natürlich wahnsinnig viel Power. Ja, aber auch da, ich glaube, das ist individuell unterschiedlich, weil sie auch gesagt haben, mit dem zweiten Instagram-Account, dass man halt dann auch da so eine Art Selbstschutz aufbaut, weil erst fühlst du dich vielleicht abgeholt, aber irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Das kann sich ja auch verändern. Und bei mir ist, ich möchte auch gar nicht von mir reden, weil das kann man nicht vergleichen, aber nur ich versuche immer reinzufühlen. Und bei mir ist zum Beispiel so, dass ich manchmal so vor allem am Anfang, wo ich jetzt so meine Diagnose bekommen habe, eben mit Essstörung auch und so, habe mich das total abgeholt und erleichtert, mit anderen Betroffenen zu reden, wie das bei denen so sich entwickelt hat, wie sie mit dem Alltag umgehen und so weiter. Aber dann irgendwann im Verlauf hat mich das dann irgendwann ziemlich getriggert und innerlich aufgewühlt, dass ich gesagt habe, so, wow, krass. Und es holt mich so richtig in meine schlimmsten Momente irgendwie zurück. Und ich glaube, das verändert sich immer und ist einfach auch, es kann, also wie gesagt, es muss nicht immer gleich sein.
Du bist ja auch mehr als deine Krankheit als Mensch, ne? Und das darf man nicht vergessen. Du bist ja nicht nur, um beim Thema zu bleiben, eine Krebspatientin, sondern du bist ja auch noch eine Mutter oder Hundemutter oder eine Kollegin, eine Frau und so weiter. Mhm. Ne? Also das ist schon gut, das im Blick zu behalten.
Tante, Schwester,
alles.
Ja.
Ja. So, Frage Nummer 7 kommt von Franzi. Was müsste sich eurer Meinung nach noch verbessern für Patientinnen in Krankenhäusern zum Beispiel?
Schieß los, Rea.
Also, mir fällt ganz viel ein und gleichzeitig möchte ich nicht über alle Krankenhäuser urteilen. Ja, ich glaube, es ist sehr individuell und es gibt Krankenhäuser, Onkoambulanzen und so, die das einfach ganz großartig machen, die Menschen dort auch auf einer Gefühlsebene abholen und es durchaus verstehen, dass da Menschen in einem emotionalen Ausnahmezustand hinkommen. Es gibt aber auch Krankenhäuser. Also wenn ich jetzt an das denke, in dem ich auch behandelt wurde, da wurde diese Ebene gar nicht angesprochen. Das war eine ganz körperbezogene, ne? Wir helfen dir dabei, diesen Tumor irgendwie wegzukriegen. Aber dass ich da auch noch mit ganz anderen Ängsten, Sorgen und Nöten stand, das hatte da keinen Platz. Und das geht, wenn man da irgendwie robust durchgehen kann. An den Punkten, wo man dann irgendwie angeschlagen ist oder Ähnliches, wird es irgendwie schwierig. Und das ist für mich so ein Punkt, ich sage, also Krebs oder auch andere Krankheiten, das ist nicht einfach nur auf so einer körperlichen Ebene, ne, sondern das greift ja viel umfassender in das gesamte Bild von einem selbst ein. Das greift in Familiengeschehen ein, wir hatten es ja vorhin, in den Freundeskreis und so weiter. Also das wäre schön, da wäre einfach mehr Platz für das Menschsein auch. Nicht nur der kranke Körper, der jetzt geheilt werden soll, sondern für diesen gesamten Menschen. Und gleichwohl gibt es das einfach auch schon in Krankenhäusern. Also manche machen da einen großartigen Job und gehen genau auf diese Ebene ein und bemühen sich da.
Werbung, Halleluja! Liebe Leute, ihr wisst ja, wie anstrengend das Leben manchmal ist. Und da ist es toll, einen guten Partner zu haben, selbst wenn dieser Partner ein Pulver ist. Und unser allerliebstes Pulver ist natürlich AG1, das wisst ihr ganz klar. Es gibt ja immer wieder im Leben körperliche Ausnahmesituationen. Ich zum Beispiel habe nächste Woche Geburtstag und ich werde 50. Ja, auch das ist etwas, was natürlich meine kleine Zellstruktur, so in diesen vielen Millionen Zellen, manchmal an die Grenzen bringt. Und ich bin extrem froh, dass ich AG1 habe, weil es ist eine Versorgung, die ich morgens schnell schick, fertig machen kann. Und ich habe anhaltende Energie und Fokus ab Tag 1. Und das finde ich ganz, ganz prima. Und auch wenn 50 ja irgendwie eine gruselige Zahl ist, irgendwie, bin ich froh, dass ich mich so jung fühle.
Ja, ich bin auch körperlichen Ausnahmesituationen ausgesetzt. Ganz viel Sport, sage ich jetzt mal, Kraftsport oder jetzt auch Tanzen. Aber auch die mentale Unterstützung ist AG1 richtig gute Unterstützung. Und zwar bekommt man dadurch anhaltende Energie und Fokus ab Tag 1. Und zwar mit Vitamin C, B6, B12 sowie Riboflavin, Niacin, Pantothensäure und Folat. Die tragen nämlich zur Verringerung der Müdigkeit und generell der Ermüdung bei.
Und wenn man, so wie ich, mit Teenagern zusammenlebt, dann ist es natürlich super gut, dass es noch eine langfristige Unterstützung für Nerven- und Hormonsystem gibt. Zum Beispiel mit Chrom, ne? Das trägt nämlich zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei. Dann haben wir Biotin und Kupfer, die helfen den Funktionen des Nervensystems. Vitamin B6 ist ja sowieso super wichtig. Und natürlich einen täglichen Beitrag zum Zellschutz durch die Vitamine E und C, Zink, Kupfer, Selen und so weiter. Also es ist einfach super wichtig, dass wir uns vor dem tagtäglichen Stress durch Umwelteinflüsse und durch Teenager und Sport einfach ein bisschen schützen. Unterstützung, ne?
Auf jeden Fall.
Aber falls ihr Bock habt, noch die gesundheitlichen Vorteile der einzelnen Nährstoffe ganz genau nachzulesen, dann findet ihr alle Infos dazu im Link in den Shownotes. Und jetzt, Sophia, haben wir ein tolles Extra für unsere Zuhörenden, finde ich.
Für unsere lieben Forbies, und zwar auf drinkag1.com/halleluja. drinkag1.com/halleluja erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft 10 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis mit dazu und Neukunden von euch erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Das Abo wird ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich.
Also schaut unbedingt auf drinkag1.com/halleluja vorbei und unterstützt auch eure Nährstoffversorgung mit AG1.
Werbepause beendet.
Ja. Lass uns direkt die nächste Frage nehmen, wirklich. Und die Alma fragt als nächstes: Was wünscht ihr euch von der Gesellschaft im Umgang mit Brustkrebs?
Also mein größter Wunsch ist, dass Krebs nicht gleich Sterben bedeutet in der Gesellschaft. Und dass kranke Körper dennoch schön sein können. Und dass wir uns mit den Nebenwirkungen der Therapien, sei es Haarausfall oder Cortisongesicht oder Gewichtszunahme oder Schwäche, trotzdem frei in der Gesellschaft bewegen dürften, ohne dass wir komisch angeguckt werden.
Ja, das sind also super wichtige Punkte. Und ich glaube, ich hätte nur noch zu ergänzen, die Erkenntnis, dass Kranksein auch zur Gesellschaft dazugehört. Und das betrifft ja nicht nur Krebs. Ja, also an ganz vielen Stellen versuchen wir ja Krankheit außen vor zu lassen, weil es auch unangenehm ist, ja, wenn da jemand krank ist. Also will ich das, mich mit jemandem unterhalten, der vielleicht gerade vom Tode da bedroht ist? Dann aber zu sagen, so funktioniert eine Gesellschaft eigentlich nicht, sondern wir sind alle ganz unterschiedlich, wir tragen unterschiedliche Päckchen mit uns rum. Und das vielleicht ein Stück weit zu egalisieren und hinzukriegen, ja, zwischen krank und gesund, das fände ich auch einen guten Punkt.
Ja, und ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die meinte, es ist ja irgendwie voll krass, wir werden so ausgegrenzt von der Gesellschaft, dann aber andersrum sind wir ja wirtschaftlich auch total starke Kundinnen. Mhm. Und dann dachte ich so, ja krass.
Das stimmt.
Krasser Punkt.
Ja, guck mal, was die Chemo gekostet hat. Mhm. Die Tausender willst du nicht selber zahlen.
Richtig, ja. Mhm.
Ja, krasse Worte. Diese Integration von dem, was mit dem man eigentlich nicht so assoziiert werden möchte, ne? Drogen, Krankheit, Trauer, Depression, also sind auch Krankheiten, die ist schon echt krass. Und natürlich würde die Gesellschaft einen Riesensprung nach vorne machen, wenn es uns gelingen würde, ja, wie Rhea, glaube ich, war es, die es gesagt hat, Steff hat es, glaube ich, gesagt, Krankheit ist Teil des Lebens. Ja. Und zu sagen, okay, hier ist meine Cousine, oh, was hat sie denn? Die hat Krebs, macht aber nichts, sie ist ja trotzdem mein Mensch, ne? So. Die darf trotzdem dran teilhaben und dann nicht so eine gesellschaftliche Naturschonung oder Reflexschonung eintritt, wo man sagt, nee, die fragen wir lieber nicht, weil die ist ja krank. Genau das Gegenteil muss der Fall sein, ne? Und dass die Person dann immer noch die Chance hat zu sagen, nee, heute bin ich erschöpft, heute nicht. Aber wenigstens gefragt wird, ne? Möchtest du mitmachen? Was möchtest du überhaupt? Können wir zu dir kommen? Und.
Ja.
Kerstin fragt oder sagt, stellt fest, ich bin so oft traurig über den Verlust meiner Haare und habe oft das Gefühl, man sieht, dass ich eine Perücke trage, was mir so unangenehm ist. Es ist, als sei mir die Krankheit ins Gesicht geschrieben. Wie seid ihr mit dem Gefühl umgegangen?
Oh, es ist, als sei mir die Krankheit ins Gesicht geschrieben, ist was ich total fühlen kann. Das war für mich die größte Angst, dass jemand mich anguckt und sagt, ah ja, nee, die hat ja auch Krebs. Da habe ich so gemerkt, das hätte mein gesamtes Selbstbild zerstört und meinen Kampfsaumodus zunichte gemacht. Und ich habe alles getan, dass man das nicht sieht. Wahrscheinlich hat man es trotzdem gesehen. Ich habe mich trotzdem besser gefühlt. Also gefühlt bin ich morgens aufgestanden, habe in den Spiegel geguckt und habe ausgesehen wie ein 80-jähriger Opa auf Cortison. Ja, mit aufgedunsenen, rötlichen Wangen, keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern mehr, nichts mehr. Und habe dann irgendwie eine halbe Stunde mit Schminken zugebracht und mir irgendwelche tollen Kopftücher um den Kopf geschlungen. Bis ich das Gefühl hatte, ich erkenne mich wieder. Also das war mir so ein wichtiger Punkt. Also von daher, ich kann das total nachvollziehen. Und für mich war tatsächlich Schminke, Ohrringe und Kopftücher das Mittel der Wahl.
Ja, bei mir auch. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mich auch immer total beobachtet gefühlt, wenn ich rausgegangen bin, dass mich alle angucken. Also ich habe keine Perücke getragen oder selten. Und ich hatte im Sommer die Chemotherapie, es waren halt 30, 40 Grad draußen. Und dann habe ich halt irgendwann ganz drauf verzichtet. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist, wenn mich die Leute komisch anguckt habe, dass ich die einfach krass angelächelt habe. Und die waren dann so irritiert, dass die meisten, also ich glaube 80-90%, haben einfach zurückgelächelt. Und das hat mir dann auch ein gutes Gefühl gegeben. Und ich hätte noch so einen kleinen Tipp, weil du gesagt hast, Schminke. Mir hat es immer voll gut getan, dass ich, wenn ich in die Chemoambulanz gegangen bin, um die Chemotherapie verabreicht zu bekommen, da habe ich immer den knalligsten roten Lippenstift drauf gemacht. Oder teilweise habe ich auch Ton in Ton zur Chemotherapiefarbe. Die hat ja so eine Aperol-Farbe, so ein Orange. Dass ich mich immer rausgeputzt habe und nicht da hingegangen bin in Jogginghose und Schlappen, und weil man fühlt sich ja eh schon so doof, sondern dem Ganzen einfach ein bisschen trotzen.
Genau, den Mittelfinger ausstrecken.
Ja,
ja, das war mein Gefühl. Dieses extra schönen Anziehen, so dass man sich gut fühlt.
Ja. Ja.
Genau so würde ich es auch machen. Ja, weil, ja, ich glaube, dieser Blick, das ist ja auch das, was Kinder so wahnsinnig verletzt. Ne? Nicht die Worte zwangsläufig, natürlich auch, aber wenn die dann noch diesen Blick der Verachtung kassieren, das ist so mit das, was am meisten sitzt. Und der Anblick ist so ungewohnt, weil alle sich irgendwie verstecken oder versteckt werden oder das Gefühl haben, man darf sie nicht sehen. Es wäre natürlich viel schöner, wenn einfach es okay wäre, ja, wenn jemand draußen rumläuft, wie sie oder er gerade ist. Ja,
ja, es ist ja schon bei auch sogar Nicht-Erkrankten, wenn du da irgendwie von der Norm abweichst, du wirst ja immer angestarrt. Das ist ja leider in der gesellschaftliches schwerwiegendes Problem.
Aber das wird halt nur trainiert, wenn es ein paar Mutige zunächst anders machen, ne?
Ja.
Und in Berlin, finde ich, merkt man das schon ganz gut, weil wir Berliner, also wir gucken, also ich zumindest, ich glaube, 4 Jahre auf, wir sind alles gewohnt. Da guckt keiner mehr.
Genau, wesentlich weniger als beispielsweise in München.
Ja, also weniger, keiner mehr. Das übertrieben. Ich meine jetzt auch bei Klamotten, bei Krankheit ist immer noch was anderes, da wird gestarrt und so, aber Stefan hat es schon gut gemacht. So.
Ja, aber auch in Berlin sieht man da auch häufiger jemanden auch mal mit abrasierten Haaren beispielsweise. Oder halt mit anderen Looks. Und auch jetzt zum Beispiel Frauen, die sehr maskulin gekleidet sind, feminine Männer. Das ist ja schon bunter einfach auch. Und
ja, als München definitiv.
Ja.
Da sind da alle stromlinienförmig. Sorry, wenn ich nach. Ich bin ja in München geboren, ne? Ich darf das vielleicht.
Wir sagen nicht automatisch, das ist schlecht. Mach kein Shaming hier.
Aber wir.
Alles anders.
Wir unterstellen das.
Ja, ein bisschen. So, Maren fragt, wie habt ihr die Chemo durchgestanden? Kennt ihr Frauen, die keine gemacht haben?
Ich habe die Chemo durchgestanden mit ganz viel gutem Essen leider. Ich habe wirklich viel gegessen. Ich hatte wirklich immer sehr viel Hyper, obwohl er mir immer so schlecht war. Ich habe immer so in Etappen gegessen. Und ich habe die Chemo durchgestanden mit ganz viel schönen Erlebnissen, wenn ich die Kraft hatte, schöne Erlebnisse zu erleben. Und viel Freunde und viel Austausch im Kollektiv oder innerhalb der Busenfreundschaften. Ja.
Ja, würde ich auch sagen. Also seelisch war es viel, viel austauschen, viel drüber sprechen, viel drüber klar machen. Ich für mich habe auch immer wieder gesagt, es hilft mir gerade. Die Chemo hilft mir. Das ist kein Feind, ne? Kein schlechtes Medikament, sondern es ist ja was mir helfen soll. Körperlich gegessen habe ich auch viel. Tatsächlich habe ich aber total auf dieses Cortison reagiert. Aber, also viele werden ja schläfrig davon. Bei mir war es dann eher so wie so ein Duracell-Häschen. Gefühlt gar nicht mehr geschlafen. Und ich weiß nicht, ich habe Sport gemacht ohne Ende.
Geplottet hast du.
Ja, genau. Und den Garten umgegraben und Bäume gefällt. Und weil ich einfach so krass viel Energie, also so falsche Energie, ne? Das war ja keine Energie, die von innen rauskam, sondern die dem Körper quasi zugeführt wurde. Und sobald das dann nachgelassen hat, dann zack, bin ich auch in so ein Loch gefallen. Also nach dir schieben. Und das war echt, da war jegliche Energie und Kraft weg, weil dieses Cortison einfach fehlte. War für mich aber ein Zeichen, es gibt Medikamente, die einem über diese Scheißzeit auch ganz gut rüberhelfen können. Deswegen finde ich auch dieses Bild, was man von der Chemo im Allgemeinen hat, das ist einfach nicht für alle zutreffend. Das finde ich auch ganz schwierig, dass es kein differenziertes Bild ist. Dass alle hängen kotzend über dem Eimer. Viele hängen kotzend über dem Eimer. Aber eben viele auch nicht. Ne? Manche haben total den Hunger, manche machen dies, manche jenes. Also da würde ich mir auch wünschen, dass man da nochmal anders mit umgeht, damit auch Leute einfach sich besser vorbereiten können auf die Chemo. Was kann da auf mich zukommen?
Jetzt muss ich kurz eine Anekdote erzählen von unserer Busenfreundin Anna. Ja. Als die erfahren hat, dass sie Chemo machen soll, hatte sie auch das mit kotzende, im Eimer kotzende Bild im Kopf und ist als erstes im Baumarkt gefahren, hat 10 neue. Entschuldigung. Hat 10 neue Eimer gekauft. Oh Gott, ey, das ist ja die lustigste Geschichte zur Chemo, die ich je gehört habe. Die hat sie gar nicht gebraucht am Ende, ne?
Genau, weil das muss man ja sagen, die Medikamente sind ja mal mittlerweile so weit, dass man nimmt ja schon 2 Tage vor der Chemo Medikamente, damit einfach diese Übelkeit nicht einsetzt, dass man gar nicht an diese Kotzerei irgendwie rankommt. Also da wird schon viel getan, um das Leben leichter zu machen. Das muss man schon ehrlicherweise sagen.
Ja, ich würde voll gerne nochmal auf die Frage eingehen, kennt ihr jemanden, der keine Chemo gemacht hat? Mhm. Also ich kenne einige, viele, die keine Chemo gemacht haben, weil sie sich dagegen entschieden haben. Auch ich habe überlegt, ob ich es nicht mache. Bin zu meiner Onkologin hin und habe ganz blauäugig gefragt, ob es auch eine natürliche Alternative gibt. Genau, sie hat auch kurz gelacht und geschmunzelt und musste sich das aber verkneifen, weil mir ist es wichtig, nochmal zu sagen, dass wenn jemand das Gefühl hat, dass die Chemo nicht das Richtige für ihn ist, dass er oder dass sie einfach sich nochmal Unterstützung und Rat und Infos holt und wenn man wirklich gar nicht möchte, dann, also das hat meine Ärztin damals gesagt, wenn sie die Chemo absolut ablehnen, dann brauchen sie die auch nicht machen, weil dann hilft die auch nicht. Man muss schon ein bisschen auch an dieses Medikament glauben und fühlen, dass es einem hilft. Ja.
Und gleichzeitig gibt es ja auch noch Krebsformen, bei denen man diesen, ich glaube, Oncotype heißt der so, ne, diesen Test machen kann, um zu schauen, wirkt die Chemo eigentlich nicht. Also es gibt manchmal ja so Frauen, die sind im Grenzbereich, ob eine Chemo Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und da kennen wir ja auch welche, wo klar war, da hat eine Chemo keinen Sinn gemacht. Dann haben die das natürlich auch nicht gemacht. Ja. Ich finde, es ist, also so schlimm es ist eine großartige Errungenschaft, dass wir überhaupt ein Medikament dagegen haben. Aber es ist natürlich eine total individuelle Sache. Wie stehe ich dazu und wie stehe ich nicht dazu? Und das muss klar jede für sich entscheiden. Aber genau wie du gesagt hast, sich da nochmal beraten zu lassen, ist sicherlich gut.
Ja, beraten lassen, fand ich auch jetzt, ich habe gar nicht gewusst, dass es so unterschiedlich sich auswirken kann. Dass eben manche mehr Energie haben, manche weniger, manche Hunger empfinden, manche nicht, fand ich jetzt sagen. Da wusste ich gar nicht.
Ich habe auch mal gedacht, Kotzen ist auf jeden Fall dabei. Anja fragt, zu Recht, habt ihr euch psychotherapeutische Hilfe geholt? Und wenn ja, hat es euch geholfen, mehr als mit Angehörigen darüber zu sprechen?
Also ja, ich hatte psycho-onkologische Hilfe. Die ist halt leider sehr begrenzt. Es hat mir, glaube ich, auch geholfen, mehr als mit Angehörigen drüber zu sprechen. Aber was mir am allermeisten geholfen hat, ist der Austausch unter uns Betroffenen. Das war einfach Gold wert, weil man so wenig erklären musste und so gut verstanden wurde. Und ich das Gefühl hatte, bei den Angehörigen immer so ein bisschen zu erklären, warum geht's mir jetzt so? Und jede Nebenwirkung musste einfach doppelt und dreifach manchmal erklärt und definiert werden und begründet werden und so. Und unter uns ist das einfach so total klar. Und man spart sich voll viel Zeit und kann sich um wesentliche Dinge kümmern.
Ja, ja. Das stimmt. Ja, ich hatte keine psycho-onkologische oder psychotherapeutische Hilfe. hatte da nicht den Bedarf danach, hatte das Gefühl, ich kriege das alleine gut hin. Aber sicherlich ist das Busenkollektiv auch daraus entstanden, dass das so eine Art Selbsthilfe war, ne? Oder eine, die Aufarbeitung des Ganzen. So. Aber es gibt Möglichkeiten dazu und das ist ja schon mal gut. Oder es gibt ne, auch Selbsthilfegruppen, die nochmal eher so einen psychologischen Dreh drin haben oder wo Fachpersonal mit drin sitzt, wo man ja auch einfach nochmal schauen kann, was passt zu einem und was braucht man.
Ich finde ja grundsätzlich immer gut, wenn man sich Hilfe von außen holt. Die Frage ist natürlich, ist das Angebot da, ist es gut? Und das hatten wir ja vorher schon. Auf alle Fälle braucht man Menschen, mit denen man darüber sprechen kann. Und ich glaube, ich bin da gefühlsmäßig bei Steff, die sagt, am meisten hat ihr das geholfen, mit weißen Betroffenen zu sprechen, weil du einfach Menschen brauchst, die nachvollziehen können, wie es dir gerade geht.
Ja. Katharina fragt, ich finde es so toll, was ihr macht, aber kämpfe noch damit, meinen Körper so anzunehmen, um ihn zu verzeihen. Kennt ihr das Gefühl der Wut in Bezug auf die Krebserkrankung? Dieses Warum ausgerechnet ich?
Also ich würde gern Katharina als erstes zu unserem Let Your Scars Shine Fotoprojekt einladen wollen. Da fotografieren wir Frauen, die nach der OP von den Narben gekennzeichnet sind und rücken die ins rechte Licht, sagt man das so? Wir rücken sie ins rechte Licht und die Narben werden gold angemalt und die Bilder sind schwarz-weiß und unser Ziel ist es damit, Frauen zu zeigen, wie wunderschön die Körper auch noch mit Narben sind oder Veränderungen mit Rissen oder Leerstellen. Und Wut während der Krebserkrankung kennen wir, glaube ich, alle gut, oder?
Also, nee.
Nee?
Also irgendwie eine Wut schon über das, was da passiert, aber nicht diesen Punkt, warum ausgerechnet ich?
Hast du dir niemals die Fragen gestellt? Oh, doch, ich schon am Anfang kurz, aber findest keine Antwort drauf und braucht man dann auch nicht mehr drüber nachdenken.
Nee, also für mich war das wie so ein da ist ein Fehler in der Natur passiert. Bums, dann ist es da und jetzt muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Aber nee, die Frage hatte ich nicht.
Doch, ich habe sie mir am Anfang kurz mal gestellt, aber ich habe ganz schnell begriffen, dass es nur viel mehr Kraft kostet, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, weil da gibt es keine Antwort drauf. Es gibt niemanden, der gesagt hat, und du kriegst jetzt Brustkrebs.
Genau, aus dem und dem Grund.
Genau, weil, ja, genau. Deshalb habe ich das schnell ad acta gelegt und mich um die wesentlichen Dinge, nämlich um die Heilung und die Kräfte, die man dafür braucht, gekümmert.
Wichtig finde ich auch nochmal diesen Punkt, den Körper anzunehmen, dem Körper zu verzeihen. Das finde ich nochmal, also das Gefühl hatte ich jetzt auch nie, dass mein Körper quasi versagt hat. Ich habe immer nur gedacht, oh, offenbar war mein Immunsystem nicht so gut aufgestellt, muss ich da irgendwie nochmal gucken. Aber ich finde, das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn der einen umtreibt, dieses muss ich meinem Körper verzeihen, kann ich ihm überhaupt verzeihen, wäre unter Umständen auch nochmal ein Punkt, wo ich mir jemanden suchen würde, mit dem ich nochmal sprechen kann oder wo ich nochmal Austausch finde, weil man könnte die Situation ja auch anders rahmen und sagen, wie krass, was dein Körper alles geschafft hat. Du hast die Therapie geschafft, du hast geschafft, danach wieder ins Leben zu kommen. Das ist ja wie ein Reframing der Situation, schafft aber einen viel positiveren Ausgang.
Ja,
ja, ich merke gerade, dass mir das dieser ganze Pink Oktober schon ein bisschen an die Nieren geht. So.
Klar.
Man verfragt sofort halt auch sein eigenes Leben, seinen eigenen Alltag und versetzt sich ja auch in die Lage rein. Wir sind ja empathische Menschen. Wir fühlen uns da direkt rein in deren Leben. Ich spüre das auch. Ja. Möchtest du die nächste Frage von Yvonne vorlesen?
Ja.
Bevor wir jetzt wieder zum Weinen anfangen. Was sind eure Erfahrungen mit ÄrztInnen und worauf sollte man in Gesprächen achten?
Es ist immer so schwierig, ne, diese Frage nach den ÄrztInnen, weil letztendlich sind es Menschen mit einer großen Fachkompetenz, die uns helfen wollen, die aber in unserem Gesundheitssystem einfach auch überfordert sind und wir letztendlich auch nur eine Nummer sind. Und ich glaube, viele kriegen es hin, noch ein bisschen Empathie mit reinzubringen und andere eben nicht. Und ich glaube, im Laufe der ganzen Therapie hat man einfach Kontakt zu so viel verschiedenen Ärzten, weil man so viele verschiedene Stationen durchlaufen muss, dass es einfach auch mal normal ist, dass man mal auf jemanden trifft, der vielleicht keinen guten Tag hat oder der weniger empathisch ist. Also ich bin da zwiegespalten. Ich bin den Ärztinnen, die mir geholfen haben, sehr, sehr dankbar. Ich habe aber auch 1, 2, 3 Begegnungen, wo ich denke, brauche ich jetzt nicht nochmal oder würde ich mir als Patientin anders wünschen.
Ja, würde ich genauso teilen. Also dieses, finde, man kann keine pauschale Aussage über Ärzte und Ärztinnen machen. Es sind so viele, die sich da total bemühen und denen aber auch einfach an bestimmten Stellen die Hände gebunden sind durch zeitliche Kontingente und Ähnliches. Und manche sind einfach doof. Genauso wie manche Schuhverkäuferinnen doof sind oder manche Lehrkräfte doof sind. Also, und wir auch manchmal doof sind. Ja, das ist, also, ist ja auch so ein Thema. Man ist halt einfach in einer super sensiblen Phase, so dass es einfach nochmal mehr reinknallt, wenn da jemand unfreundlich ist oder wenig empathisch ist. Das kann ich an einem guten Tag, wenn es mir gut geht, deutlich besser wegstecken als einem Tag, wo mir ganz, ganz, ganz düstere Gedanken durch den Kopf gehen.
Ja.
Ja, passend dazu ist ja eigentlich auch schon die nächste Frage, also unsere letzte Frage auch von Theresa. Was ist das Schlimmste, was MedizinerInnen nach der Diagnose zu euch gesagt haben und wie seid ihr damit umgegangen?
Also mir ist eine Situation im Kopf geblieben, war aber jetzt auch nicht direkt nach der Diagnose, sondern tatsächlich war ich dann schon durch die Akuttherapie dazu und dann ging es noch drum, da war man sich so ein bisschen unklar, ob ich noch eine weitere Therapie machen sollte oder nicht. Und dann hat mich die Frauenärztin an diesen Facharzt überwiesen. Dann saß ich da und dann war der schon ein bisschen muffelig. Und dann saß ich so, dachte, er öffnet irgendwie das Gespräch und er brummelte nur in seinem Bart und sagte dann irgendwann, ja, jetzt muss ich mal fragen, was machen Sie eigentlich hier? Sie hatten einen klitzekleinen Krebs und jetzt wollen Sie hier noch weitere Therapien?
Was?
Und ich saß nur da und dachte, okay, was ist das jetzt hier gerade? Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, ey, mal ein bisschen Druck raus. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, möchte nicht den Eindruck erwecken, hier übertherapiert zu werden. Aber tatsächlich stand diese Frage im Raum, Sie sind der Fachexperte, Sie können mir sicherlich sagen, macht diese Therapie Sinn oder nicht. Und dann konnten wir uns plötzlich auf einer normalen Ebene treffen. Aber es ging mir doch schon sehr nahe, Sie hatten einen klitzekleinen Krebs, so, wo ich gedacht habe, ich hatte keinen eingewachsenen Fußnagel. Ja, es war schon ein bisschen mehr. Es hat mich ein Jahr meines Lebens gekostet, dieses Ding wegzukriegen und da irgendwie wieder zu sagen, jetzt kann es weitergehen. Aber das, also so viele Situationen, die so krass und so einprägsam waren, hatte ich jetzt nicht.
Ja, mir fällt nur nach der ganz großen OP, die ich hatte, da lag ich 24 Stunden auf dieser Intensivüberwachungsstation. Und da kriegt man ja ganz, ganz viel Mittelchen, damit man eigentlich nicht so viel mitbekommt. Aber ich habe tatsächlich doch ein bisschen mehr mitbekommen, als sie wollten. Und das fand ich ein bisschen erschreckend, dass sie dachten, ich höre nichts und wie sie dann über einen sprechen. Da merkt man dann ganz schnell, dass man tatsächlich nur eine Nummer ist, die sie abfrühstücken. Aber die hatten auch wahnsinnig viel Stress und ich hatte überhaupt keine Energie, was zu sagen. Aber das ist mir gerade noch eingefallen. Aber sonst.
Ja, aber ich glaube, das ist dann manchmal so dieser Punkt. Also ich habe noch eine andere Situation. Das war ein Tag vor der Operation. Eine junge Ärztin sitzt da und guckt sich nochmal irgendwie alles an. Und dann sage ich, können Sie mir eigentlich sagen, wie das hinterher aussieht, wenn Sie den Tumor rausoperiert haben? Und dann guckt sie mich an und sagt, naja, also eine Schönheits-OP ist das hier nicht. Dachte, okay, danke für die Antwort. Hilft mir null weiter, außer dass du mich gerade abgekanzelt hast. War aber ja auch dann ein Anlass für das Let Your Scar Shine Shooting, wo wir gesagt haben, wir wollen Frauen zeigen, wie kann es hinter der Operation hinterher aussehen. Ne? Also war auch eine Art des Umgangs damit, dann das quasi wieder kreativ zu wenden und zu sagen, nee, dem setzen wir was entgegen. Wir wollen Bilder zeigen und jede, da muss sich das angucken dürfen. Wie sieht eine brusterhaltende OP aus? Wie sieht eine Mastektomie aus? Wie sieht es aus, wenn die Brustwarze fehlt oder die Hälfte der Brust fehlt oder man nur eine Brust hat oder Ähnliches? Aber ja, ich glaube, es sind oft einfach so Momentaufnahmen und das sind in den seltensten Fällen Ärsche, die einem da gegenüber sitzen, sondern einfach Menschen, die einen schlechten Tag hatten, die das vielleicht missverstanden haben, was man gefragt hat oder aus anderen Gründen gestresst sind. Man muss versuchen, das so ein bisschen abzuschütteln.
Ja, und man kann ja auch mal was sagen.
Das stimmt.
Ne? Also, ja.
Unbedingt was sagen, Leute. Und die können einen schlechten Tag haben. Ich finde bloß eine gewisse Sensibilität mit dem Thema da schon von Arztseite wichtig.
Auf jeden Fall, da würde der hier, unser Dr. Professor Seuli, würde ja schon hier Wörtchen mitreden.
Ja.
Da haben wir auch drüber gesprochen. Das ist ja teilweise da ziemlich schroff und nicht so herznah ist. Genau.
Ich möchte noch alle herzlich zu unserer Ausstellung Eine von Acht einladen. Die läuft nämlich gerade in der Galerie oben rum, unten rum, in der Goethestraße 70, hier in Berlin-Charlottenburg. Und da zeigen wir ganz viele schöne Körper, die alle an Brustkrebs erkrankt sind, aber mittlerweile sich gut erholt haben. Und wir zeigen Fotografien und wir zeigen Gipsbüsten und tatsächlich auch ein paar bunte Abdrücke. Kann man sich jetzt vielleicht schwer vorstellen, aber...
Ist eine wunderbare Ausstellung und die Letius-Gras-Scheinfotos sind auch dabei.
Genau.
Das Busen-Kollektiv hat eine ganz, ganz tolle Ausstellung gerade am Laufen. Die sind eine NGO, die brauchen Spendengelder. Wenn ihr Lust habt, spendet ihnen gerne was. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wir schicken außerdem Grüße und Mut an alle Erkrankten und Angehörigen raus und danken euch sehr für den Support zu unserem Special. Und werden hier ganz sicher anknüpfen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir schicken einfach mal Grüße raus an alle, die hier supportet haben, Nachrichten geschickt haben, Fragen gestellt haben. Und
wir machen jetzt Namens-Ping-Pong, ja?
Oh, okay.
Und zwar haben wir Tia,
Jessica,
Bianca,
Coco,
Niki,
Nancy,
Jasmin,
Andy,
Christina,
Miriam,
Narina,
Sina,
Andrea,
Lune,
Micha,
Ralf,
Tamina,
Noelia,
Tobi,
Mike,
Adria,
Chris,
Melissa,
Jackie,
Alina,
Danny,
Mary,
Nina,
Katharina,
Vanessa,
Mia,
Melissa,
Dana,
Jana,
Jule,
Marlen,
Marie,
Marlen, Pia,
Eva,
Celine,
Kim,
Alex,
Laura,
Toni.
Ja.
Und noch ganz, ganz viele andere. Vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt. Wir haben jetzt noch eine Bitte an euch, und zwar für unser Halloween-Ausblick. Sophia, du willst tun, was machst du an Halloween?
Ich habe schon Location-Scouting gemacht und mir kam das Ganze ziemlich überrumpelnd. Ich mache einen richtigen Horror-Dreh. Also das werdet ihr auf Social Media sehen, wenn die Folge online geht. Steht es noch kurz bevor, es kommt am Wochenende. Halloween ist ja ein Dienstag. Und da werde ich jetzt so richtig auf die Kacke hauen, also mehr als letztes Jahr auf jeden Fall. Und ich zeige dir auch mal vielleicht die Location, damit wir uns zusammen gruseln können. Aber was wir jetzt quasi aufrufen an alle Forbies, schickt uns doch super gerne eure Horror-Dates passend zu Halloween. Teilt eure schaurigsten Dating-Erlebnisse mit uns und die werden wir dann super gerne mit euch in der Folge besprechen.
Genau. Horror-Dates für unsere Forbies und schaurige Erlebnisse gibt es auf dem Dating-Sektor, glaube ich, genug.
Ja.
Wir hoffen, dass ihr keine schaurigen Erlebnisse in eurem Privatleben habt und wünschen euch eine fantastische Woche. Viel Kraft, viel Liebe und bis zum nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, vier Brüste für ein Halleluja.
Muah.
Tschüssi.
Tschüss.
Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. 7-1 Audio.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Moin Moin, wir sind Tim und
Steven und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszenen nachsprechen oder viel besser noch nachspielen könnt.
Wir sorgen dafür, dass da noch ein paar mehr dazukommen. Es gibt so viel tolle Filme und Serienneustarts und wir picken sie für euch heraus und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert. Dreht Tom Cruise wirklich seine nächsten Filme im All? Wo ist eigentlich Angelina Jolie? Warum ist Jared Leto kein cooler Talkgast? Und warum Matthias Schweighöfer schon? Welche Franchises sind im Kommen? Welches Serien-Spin-Off ist eine absolute Katastrophe?
Steven und ich sind schon seit Urzeiten in diesem Business tätig. Ich als Chefredakteur unter anderem von der Grazia und Steven auf den roten Teppichen. Ob bei internationalen Premieren oder den Oscars. Gemeinsam haben wir schon tausende Interviews mit Stars geführt und da viele spannende, lustige und auch peinliche Anekdoten zu erzählen.
Und wir beide kennen uns schon seit Schulzeiten, also gibt es da auch keine Manschetten. Also, alles rund um das Entertainment-Business, Gossip, Kino, Serie, alles, was ihr braucht, gibt es nur in unserem Podcast Kino oder Couch. Hört mal rein.